aber auch in Zukunft viel beschäftigen wird zum Thema zivilen Katastrophenschutz. Ich übergebe meinen Bürgermeister Stefan Breiter.
Ja, vielen Dank. Am 30.04. haben Sie ja fraktionsübergreifend einen Antrag gestellt. Ziel war die Beantwortung von Fragen zur Erstellung der Katastrophenschutzbedarfsplanung sowie zur Umsetzung strategischer Ziele im Bereich des Katastrophenschutzes. Der Gemeinderat hat am 3.06.2025 beschlossen, die Verwaltung mit der Erstellung einer Drucksache zum Thema kommunaler Zivil- und Katastrophenschutz zu beauftragen und diese in den Gremienlauf einzubringen. Das tun wir heute. Entsprechend der in der Drucksache genannten Zuständigkeiten des Gemeinderats erfolgt die Beantwortung zu den einzelnen Fragen. Das ist Ihnen zugegangen und ich hoffe, dass die Fragen umfassend beantwortet sind. Die Drucksache behandelt vorrangig Themen, die in die Zuständigkeit des Gemeinderats fallen. Ergänzend erhält sie aufgrund inhaltlicher Überschneidung auch zentrale Informationen zu Aufgaben, die der Stadt als untere Verwaltungsbehörde obliegen. Ziel ist eine Art Gesamtübersicht über die relevanten Zuständigkeitsbereiche im kommunalen Katastrophenschutz darzustellen. Jetzt wird es ein bisschen spannend, wie in der Vorlage und den Ausführungen in Anlage 2 entnehmen können, sind die Zuständigkeiten im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz breit gefächert, sodass es keine alleinige Zuständigkeit eines einzigen Fachamtes gibt, sondern die gesamte Verwaltung tangiert ist. In der Anlage 3 haben wir Ihnen eine Übersicht zu den Alarmplänen gegeben, die als Verschlusssache eingestuft sind und deren Inhalte nur die jeweilig zuständigen Ämtern und Dienststellen kennen. Also das sind vertrauensvolle Alarmpläne. Also Geheimhaltung wäre jetzt übertrieben, aber die sind jetzt natürlich nicht öffentlich zu behandeln. Als Finanz- und Ordnungsdezernent möchte ich näher auf die Antworten zu Frage 1.1 eingehen. Hier zeigt sich bereits, welche finanziellen Auswirkungen die Unterscheidung in den Bereichen Katastrophenschutz und Zivilschutz haben. So übernimmt das Land Baden-Württemberg im Bereich des Katastrophenschutzes die Kosten für landeseigene Fahrzeuge, Geräte, Spezialausrüstungen sowie die Kosten für besondere Ausbildungsmaßnahmen, zum Beispiel für Übungen. Hingegen tragen die Mitwirkenden nach § 5 des Landeskatastrophenschutzgesetzes, zum Beispiel Krankenhäuser, Kirchen, Ärzte, ihre Kosten selbst. Auch die Träger der Katastrophenhilfe und Betreiber gefährlicher Anlagen müssen ihre Kosten selbst tragen. Und die Kommunen, also auch wir, die Stadt Freiburg, tragen die Kosten für die Aufgaben im Bereich Feuerwehrwesen und anderen kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben selbst. Ebenso gibt es im Zivilschutz eine Kostendifferenzierung, die auf der Seite 3 und 4 dargestellt ist. Der Bund übernimmt zum Beispiel keine Personalkosten und keine sämtlichen Verwaltungskosten. Die müssen wir als Stadt über unseren Doppelhaushalt und Stellenplan selbst finanzieren. Aufgrund der vorhandenen bewährten Einsatzpläne der geschaffenen Strukturen in der Notfallvorsorge inklusive der Notbevorratung sowie dem Perspektivenplan Gefahrenabwehr, den wir gemeinsam beschlossen haben, ist die Stadt im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz entsprechend der vorhandenen Ressourcen, also Personal und Geld, gut aufgestellt. Sicherlich kann man sagen, dass Optimierungsbedarfe in den jeweiligen Ämtern in Sachen Schulung und beim Abruf von funktionierenden Strukturen besteht. Allerdings ist aufgrund der geopolitischen Situation vieles im Fluss, auf das Bund und Land durch Gesetzesänderungen reagieren müssen. Die Kommunen müssen als letztes Glied in der Kette agieren. Das Land könnte die Kommunen außerdem in Sachen Förderung, insbesondere Projekte, ich nenne hier beispielhaft unser Rettungszentrum oder bei der Erstellung praktikabler Konzepte mehr unterstützen. Und das ist jetzt so eine vorgefertigte Antwort, die ich Ihnen da mitgegeben habe. Das ist Ämter abgestimmt. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich das jetzt so ablesen musste, aber das ist natürlich wichtig, dass da in der Interpretation keine Missverständnisse sind. Ich war gestern am Samstag in Karlsruhe auf einem Termin, wo es wiederum darum ging, zivile, militärische Zusammenarbeit, Operationsplan Deutschland, Sie kennen diese Stichworte. Es ist einfach ein schwieriges Unterfangen, mehr oder weniger das Auseinanderdividieren. Wofür ist der Bund zuständig, wo ist das Land zuständig, wo müssen die Kommunen rein? Das ist unglaublich reibungsintensiv in diesem Bereich. Also ich glaube, wir alle würden uns da mehr Klarheiten wünschen, nicht nur in der finanziellen Art und Weise, sondern auch letztendlich in der Aufgabenwahrnehmung und in der Kommunikation. Und erst vor eineinhalb Stunden war der Herr Emrich, die Frau Schonert und ich im Regierungspräsidium beim Herrn Ficht und haben uns auch unter anderem über dieses Thema unterhalten. Ich fühle mich bestätigt auch über die Auskunft und die Einschätzung vom Regierungsvizepräsidenten, der diese Auffassung durchaus teilt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und wir würden jetzt gar nicht mehr groß in eine Vorstellung gehen, sondern eher Ihre Fragen oder Kommentare aufnehmen. Karim Salih, die Grünen.
Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Vielen Dank, Herr Bürgermeister Breiter, für die Einführung. Die Idee dieses Antrags war ein Stück weit, uns selber auch zu sensibilisieren, einfach auf den Stand zu kommen. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen an der Stelle. Das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Das ist sehr komplex, das ist sehr technisch, noch mal viel komplexer, als ich es mir hätte vorstellen können. Und das ist auch schwierig, tatsächlich als Laie da tatsächlich sehr konkrete fachliche Rückfragen auch zu stellen. Deswegen jetzt noch mal der Versuch, das ein bisschen zu rahmen und aus der Perspektive heraus irgendwie vielleicht noch ein bisschen herauszukitzeln, was unsere Rolle als Gemeinderat sein könnte, wo wir noch nachfassen müssten. Weil abgesehen von der globalen Großwetterlage haben wir so Vorfälle wie in Berlin vor ein paar Wochen zum Beispiel mit dem linksextremistischen Anschlag, der zu einem massiven Stromausfall geführt hat, wo anekdotisch berichtet wird, dass in Pflegeeinrichtungen zum Beispiel, die hatten alle Pläne halt schön auf dem Computer und irgendwo ausgedruckt und konnten dann auf die Pläne nicht zugreifen. So. Ich würde jetzt nicht unterstellen, dass es hier irgendwo passiert, aber einfach, wo sensibilisieren wir, wie sensibilisieren wir in die Stadt hinein, wer hat da wie den Hut auf, an welcher Stelle tatsächlich, das auf der einen Ebene vielleicht. Und auf der anderen Ebene, ich bin noch so ein bisschen geprägt aus der Corona-Pandemie, das war meine erste Amtsperiode hier im Rat, sehr eindrücklich, wo wir dann einen Führungsstab hatten, einen Verwaltungsstab, die auch hier nochmal beschrieben sind. Und dann nochmal vielleicht die Rückfrage, wer ist denn in diesem Führungsstab mit drin, in dem Verwaltungsstab, weil es durchaus sehr vereinzelt auch Kritikpunkte gab an der Zusammensetzung, weil je nachdem, wer in so einem Stab auch drin sitzt, verschieben sich durchaus mal auch der Fokus auf, welche Einrichtungen primär und welche nicht primär irgendwie vielleicht behandelt werden müssen in einem Notfall. Das als eine konkrete Frage. Und dann bei dieser ganzen Komplexität, wie ist die Vernetzung tatsächlich? Das ist hier sehr viel nebeneinander. Da würde ich vielleicht nochmal einen Eindruck, hätte gerne nochmal einen Eindruck, wie vernetzt das alles ist, wie top-down ist das dann tatsächlich? Was passiert, wenn einzelne Elemente in so einer Struktur ausfallen würden? Also wie agil können einzelne Bereiche, die hier aufgelistet sind, selber auch agieren im Notfall, der hoffentlich vielleicht nie eintritt? Aber ich bin Team Prävention, deswegen die Nachfrage an der Stelle. Und dann schließlich, wann kommen wir denn nochmal als Gemeinderat vielleicht zum Einsatz oder wann werden wir nochmal informiert? Wann wären Schritte, wann stünden die an? Zum Beispiel, wenn jetzt beim Thema der Schutzräume zum Beispiel, also wenn von Bundesseite jetzt der Auftrag käme, das nochmal was zu aktivieren oder auch nicht, also an welchen Stellen kommen wir vielleicht nochmal zum Zug oder werden nochmal informiert? Und vielleicht als letzte Frage, also nochmal ganz in die Breite der Bevölkerung, wie können wir quasi insgesamt sensibilisieren dafür, für einen Notfall, der hoffentlich nie eintritt, in welcher Form auch immer, dass man dann nicht planlos dasteht tatsächlich. Dankeschön.
Vielen Dank. Herr Stadler-Mohlberg, gefolgt von Herrn Schüler.
Ja, es ist insgesamt ein Thema, das ist eine gute Vorlage, es ist insgesamt ein Thema, was einem natürlich den Kloß irgendwie auch in den Hals treibt, wenn man sich so vorstellt, was für Entwicklungen, was für Dinge passieren können. Ich glaube, dass wichtig ist, dass man vorbereitet ist auf Katastrophenfälle und da tatsächlich die Frage, ich meine, übt man diese Dinge oder übt man Abläufe, übt man Kommunikationen, sage ich mal, Abfragen, Vorhalten, Einsatzzeiten und Ähnliches? Ich nehme an, ja. Auf der anderen Seite, sozusagen jetzt was den Bereich dann des Zivilschutzes angeht, das ist auch ein delikates Thema. Also für uns ist, glaube ich, oder wichtig, für mich ist wichtig, dass wir vor allen Dingen im Bereich des Zivilschutzes bleiben und sozusagen diesen Übergang, und das ist natürlich ein hochpolitisches Thema, und es hört hier vielleicht auch der eine oder andere nicht gern, wo ist der Übergang, sage ich mal, zu diesem Schlagwort Kriegstüchtigkeit. Das ist für uns tatsächlich eine Grenze, die wir hier auch benennen wollen unsererseits. Wie gesagt, vorbereitet sein, Zivilschutz, Verteidigung, sage ich mal, bis zum gewissen Grad, aber sozusagen diese Grenze, wo wir uns dann vorbereiten, sage ich mal, auf eine Situation, die auch so eigentlich vom Grundgesetz auch nicht vorgesehen ist, das ist für uns eine Grenze und das ist ein delikates Thema. Und da vielleicht auch ein bisschen die Fragestellung, ich meine, Sie haben jetzt gesagt, Sie sind schon im Gespräch in Sachen Operationsplan Deutschland. Also uns würde natürlich schon interessieren, auch ab welcher Stelle Sie sozusagen über den Gespräch hinaus mit Aufträgen sozusagen versorgt werden, die wir dann hier auch umsetzen müssen. Ich denke, da haben wir schon auch Anspruch darauf, das bis zum gewissen Grad dann auch zu diskutieren und zu debattieren, wo wir da vielleicht auch Grenzen überschreiten. Und ich meine, die Bunker werden ja erwähnt, da ist ja sozusagen jetzt der Rückbau sozusagen gestoppt schon. Ich nehme an, das hängt mit solchen Planungen zusammen. Da würde mich auch nochmal ganz konkret interessieren, also tragen wir sozusagen jetzt da die Kosten sozusagen für den gestoppten Rückbau und so weiter und also auf der Ebene des Personals ja anscheinend schon, Verwaltung und reingucken, ob alles in Ordnung ist, das ist ja schon sicherlich mit Kosten verbunden. Und was mich dann auch noch langfristig interessieren würde, ist es so, dass wir zum Beispiel mit dem Flugplatz einfach so verfahren können, wie wir wollen, also den zum Beispiel irgendwann stilllegen und zu einer anderen Nutzung zufügen, oder ist auch dieser Flugplatz im erweiterten Umfeld bei Ihren Gesprächen schon auch Thema, dass der vielleicht vorgehalten werden muss?
Vielen Dank. Wortmeldung von Herrn Dr. Schüle.
Ja, zunächst mal vielen Dank. Das war von den beantragenden Fraktionen, glaube ich, sehr gut, dass es damit aufgearbeitet wurde. Die Drucksache ist sehr transparent, sehr gut. Und ich glaube, wir können ein hohes Grundvertrauen haben zu dem, was jetzt erarbeitet wurde und auch was die Handlungen angeht. Wenn ich daran zurückdenke, an die Corona-Pandemie, die Bewältigung, das muss man im Rückblick einfach nochmal sagen, das ist, ich finde, in ganz Deutschland, in Baden-Württemberg, aber gerade auch in Freiburg wirklich sehr, sehr professionell und gut gemacht worden. Und in dem Zusammenhang übrigens interessant, die Erwägung mit dem Flugplatz, das ist richtig, dass man das überlegt, aber das ist heute, denke ich, nicht das Hauptthema. Ich habe mich auch noch kurz gemeldet, weil ich darauf hinweisen wollte, dass bei der Ziffer 1.5, inwieweit die Stadt Freiburg aufgrund zurückliegender Erfahrungen für den Fall des Ausbruchs einer Pandemie gerüstet ist, auch das da gut dargestellt ist. Ich weiß, dass beim Thema Katastrophenschutz über die Oberrhein-Konferenz und über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sehr, sehr viele Zusammenarbeit laufen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil in der Pandemiezeit sich eben gezeigt hat, das hat jetzt weniger mit dem Katastrophenschutz oder wie auch immer was zu tun, sondern zum Beispiel beim Thema Datenschutz, Austausch der französischen Gesundheitsämter und bei uns ist massive Schwierigkeiten gibt. Und der eigentliche Grund ist, warum ich mich gemeldet habe, um einfach nochmal immer wieder, es ist mir wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass wir die Probleme, die praktischen Probleme noch nicht so angepackt und vorangebracht hat, dass wenn wir wieder eine Pandemie hätten, wir grenzüberschreitend in diesem Punkt optimal aufgestellt sind. Da ist noch politischer Handlungsbedarf und ich glaube, oder ist, glaube ich, richtig, bei jeder Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass wir das noch stärker in den Fokus nehmen, wenn wir weiter an den Themen arbeiten, im Sinne einer Ermutigung. Das geht selbstverständlich an in stärker Linie an die französische Seite, aber auch insgesamt wollte ich darauf nochmal aufmerksam machen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Dann schaue ich in meine Runde. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann gerne, lieber Kollege.
Also zunächst mal, Herr Saleh, ich spreche jetzt einfach Sie an, bin ich außerordentlich dankbar, dass der Gemeinderat dieses Thema zu seinem Thema auch macht. In den letzten Jahren hatte ich nicht das Gefühl, dass das im zentralen Fokus der Kommunalpolitik steht, weil es auch die Anlässe so nicht gegeben hat. Und ich spüre natürlich durch Ihre politische Anfrage jetzt natürlich auch eine Sensibilisierung, die extrem wichtig ist. Und ich glaube, jede Stadt kann sich diese Sensibilisierung nur wünschen, weil die Aufgaben, die sind natürlich groß und die Herausforderungen sind nicht wenig. Sie haben gefragt, Pandemie, Verwaltungsstab, Führungsstab, wie hat sich das entwickelt? Also ein Satz ist mir der wichtigste, so ein Verwaltungsstab ist nicht personengebunden, setzt er sich zusammen, sondern funktionsgebunden. Also vollkommen unabhängig, wer jetzt der Amtsleiter in der Kämmerei oder im ABK oder sonst irgendwas. Der Verwaltungsstab ist aufgrund der Funktion besetzt. Und das sind mehr oder weniger die jeweiligen Experten aus den einzelnen Verwaltungsbereichen. Und der Oberbürgermeister hat in der Corona-Pandemie, wie viele Sitzungen haben wir gehabt? 180, 182 Sitzungen. Davon hast du mindestens 175 persönlich geleitet. Und es hat eine ganz klare Stabsstruktur, wie gearbeitet wird. Da wird auch nicht politisch diskutiert. Da wird aufgerufen, VB1, Meldung, folgende Fragen werden aufgerufen, zack, 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 geht es durch, nach eineinhalb Stunden geht es weiter. Und jeder weiß, was er zu tun hat. Die ganze Beschaffung mit Schutzausrüstung in dieser angespannten Phase wäre niemals funktioniert, wenn man lange hätte sagen müssen, wir müssen jetzt in den Gemeinderat, wir müssen darüber diskutieren, sonst irgendwas. Da war echt Tempo gefordert. Ich nenne einfach auch das Thema Bombenfunde, die wir in der Stadt haben. Wir hatten ja vor wenigen Monaten einen sehr relativ großen, beziehungsweise die Bombe war nicht mal so arg groß, aber sie war blöd gelegen, nämlich in der Albertstraße. Da kriege ich dann auch am Abend einen Anruf, 19 Uhr, komm rein, wir rufen den Verwaltungsstab zusammen. Und dann geht es darum, Evakuierung mitten in der Innenstadt. So ganz nebenbei ist da auch Josefs Krankenhaus noch in der unmittelbaren Nähe gewesen. Also wenn man dann mal vor einer Frage steht, muss man ein Krankenhaus evakuieren, bis die Bombe entschärft ist. Da zeigt sich einfach, dass diese Stabsarbeit sehr gut funktioniert. Aber ich gebe recht, das sind natürlich Standardabläufe. Da haben wir unsere Pläne, wie sowas abläuft. Wenn jetzt Operationsplan Deutschland genannt wird, dann sind wir in einer ganz anderen Ebene. Also ich kann das sagen, das ist kein Geheimnis, weil die Bundeswehr da sehr offen, aktiv umgeht. Die Bundeswehr, die Bundesregierung rechnet spätestens im Jahr 2029 mit einem Bündnisfall, mit einem NATO-Bündnisfall. Das wird offen kommuniziert. Und was ist da die Rolle von Deutschland? Deutschland wird die Drehscheibe sein. Durch Deutschland werden Truppenbewegungen stattfinden. Und dann geht es so weit, dass gefragt wird, ist auf der A5, A8, A6 die Brücken, haben die statischen Voraussetzungen, dass da mit Schwerkraftfahrzeugen gefahren werden können. Da geht es darum, wie werden Truppenbewegungen, wo finden Verpflegungen statt, bis hin zu logistischen Kraftakten in der Verkehrssteuerung durch die Polizei. Da reden wir drüber, da sind wir in intensiven Gesprächen und mittlerweile bin ich ein bisschen am Boden der Tatsachen angekommen, aber als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, wie ein hoher General der Bundeswehr mit einer sprachlichen Rhetorik unterwegs ist, die ich mir niemals vorstellen konnte. Ich bin ein Jahrgang 67, ich bin ein Kind des Friedens, ne? Ich habe nie Krieg erlebt. Ne? Aber was da teilweise für eine Rhetorik angewandt wird, auch jetzt am Samstag wieder in Karlsruhe, das ist echt schon bemerkenswert. Wir haben vorhin im Regierungspräsidium auch ein Thema gehabt. Wir sind stark angewiesen darauf, dass nicht nur die beruflichen Kräfte gut zusammenarbeiten, sondern natürlich das Ehrenamt. Problematisch ist halt, dass viele Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, in mehreren Ehrenämtern sind. Also Herr Emrich ist hier jetzt der Feuerwehrkommandant, gleichzeitig ist aber gelistet in der Feuerwehr in Schwanau. Ist das so? Ja, also ich habe jetzt einfach ein Beispiel genommen. Wir müssen unbedingt mal die Listen bereinigen. Wie viele Kräfte haben wir denn tatsächlich, wenn es brennt oder wenn es Not tut? Und eine Frage, Herr Mohlberg, war zum Flugplatz. Ist denn der Flugplatz da ein Thema? Also grundsätzlich besteht eine Betriebspflicht für den Flugplatz. Und die Betriebspflicht, die gilt so lang, bis wir als Staat einen Antrag stellen und uns diese Betriebspflicht von dieser Betriebspflicht befreien. Solange das nicht geschieht, ist natürlich der Flugplatz im Betrieb, ob er dann tatsächlich auch beflogen wird, aber er muss vorgehalten werden. Und das gilt natürlich, sagen wir so, in unsicheren Zeiten umso mehr wie jetzt in Friedenszeiten. Ein Satz ist mir vielleicht noch wichtig. Ich würde dann gerne auch an der Herr Emrich übergeben, weil ich glaube, wir haben mit ihm echt einen wirklichen Experten gewonnen in diesem ganzen Bereich. Und deshalb lässt mich das ruhig schlafen. Aber was wir haben auch ein Schattenamt, ein Notfallvorsorgeamt. Und dieses Schattenamt wird dann in Kraft gesetzt. Das existiert eigentlich nicht, aber das wird dann in Kraft gesetzt, wenn der Oberbürgermeister sagt, so, jetzt haben wir einen Fall, wo wir drüber reden müssen. Die Corona-Pandemie war so ein Fall, wo wir die Strukturen eines Notfallamtes, wo dann mehr oder weniger diese Stabsarbeit dann nicht nur beschlossen wird, sondern wo dann in die konkrete Umsetzung kommt, wo das dann vollzogen wird. Und da sind natürlich auch Menschen drin, die über ihre Funktion dann benannt sind, also nicht über das Persönliche, sondern über die Funktion, die dann innerhalb der Stadt die notwendigen Arbeiten machen. Wann kommt der Gemeinderat ins Geschäft ich sage es mal, immer dann, wenn es, glaube ich, hohe Investitionen notwendig werden, wenn es darum geht, dass man jetzt besondere Maßnahmen ergreifen muss, die in dem üblichen Maße nicht von uns über den Haushalt oder über unsere Konzepte abgedeckt sind und wo wir zuständig werden, aufgrund von eigener Zuständigkeit aktiv werden müssen, wo nicht Bund und Land in der Pflicht steht. Spätestens dann ist der Gemeinderat. Ich würde, Herr Salih, bevor Sie noch mal weitere Fragen stellen und konkretisieren, einfach mal gern dem Herrn Emrich das Wort geben. Der Herr Emrich hat, erzählen Sie bitte ein bisschen auch zu Ihrer Tätigkeit, was Sie bisher in München gemacht haben. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Und da kann man ein ganz gutes Gefühl kriegen, wie wir aufgestellt sind.
Herr Emrich, Sie dürfen sofort, wobei wir haben noch eine volle Tagesordnung und wir werden keinen fachgenauen Vortrag jetzt sozusagen erweitern können. Aber ich finde, alles, was der Kollege Beiler gesagt hat, ist ganz wichtig. Und wir stehen auch sehr gerne auch sozusagen mal für ein informelles, nicht öffentliches Fraktionsgespräch beispielsweise zur Verfügung. Vielleicht mit einer Führung sogar vor Ort, weil jetzt sind wir im öffentlichen Teil. Das heißt, da sind wir auch noch mal ein bisschen gebremst. Und daher will ich es einfach sozusagen zur Einordnung, dass wir in den Regeln, wir bleiben sozusagen im Showfix. Sie haben gerne für die ergänzenden Fragen nochmal das Wort. Und Herr Salih hat nun eine Wortmeldung angekündigt. Nee, das passt. Dann, Herr Emrich, Sie haben gerne das Wort und nochmal herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich kann den Ausführungen vom Bürgermeister Beider kaum was hinzufügen, weil das ist sehr gut dargestellt. Wichtig einfach von der Führung her, die Führung ist der Dreh- und Angelpunkt im Katastrophenschutz, dass der Führungsstab, was Sie gesagt hatten, ist das, was bei uns hausintern für die Einsatzkräfte läuft, für die Koordinierung der operativen Maßnahmen. Und der Verwaltungsstab, wo dann auch wieder in Funktionen gearbeitet wird, durch die einzelnen Ämterbesetzungen, die politisch-administrativen Themen entscheidet und koordiniert, um es genau so zu machen, wie erläutert, dass man schnell Entscheidungen treffen kann in einer Situation, die in Richtung Katastrophenvoralarm oder auch Katastrophenalarm geht. Das Ziel ist immer, die Katastrophe zu vermeiden und deswegen früher die Strukturen zu aktivieren, um zu agieren statt zu reagieren, soweit es die Situation ermöglicht. Und alles Weitere würde ich jetzt hier im Kurzen belassen. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Gibt es noch eine weitere Wortmeldung oder eine Frage? Ich glaube, man hat auch beim Kollegen Bürgermeister Breiter hier, wir können also auch bei detailliertem Interesse sehr gerne sozusagen auch, dass wir nochmal vielleicht dann auch zur Richtung Leitstelle einladen und überlegen, ob man das Ganze nochmal vertieft, auch mit einer Runde, weil es, glaube ich, schön ist. Und das wird uns ganz unabhängig, aber auch abhängig vom Opel-Land Deutschland weiter beschäftigen, auch immer wieder auch punktuell hier in diesem Gremium. Somit vielen Dank, lieber Bürgermeisterkollege, vielen Dank, Herr Emrich und Team, auch für die und Stadt 4 auch für die gute Drucksache. Somit kommen wir an dieser Stelle zu Tagesordnungspunkt 10, der Halbzeitbilanz Gesamtkonzept bezahlbar Wohnen 2030, 25130, eine